Geht los. Ja, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt in Ewigkeit. Amen. Bevor ich anfange, ganz liebe Grüße von den Geschwistern aus Stolberg, soll ich euch übermitteln.
Danke,
schön. Jawohl. Ich habe halt viel gedacht, muss man ja mehrere sagen. Wir haben es geschafft, wir haben den Zubringer überstanden. Wir sind hier. Da geht ja fast keine Woche mehr, ohne dass auf der Straße was passiert. Ich brauche die Fernbedienung. Das Thema meiner Predigt lautet MWD. Haben wir alle die Abkürzung drauf, ne? Männlich, weiblich, Dingenskirchen. Aber so soll meine Predigt nicht heißen, sondern meine Predigt heißt, geht an, mach was draus, MWD oder, jetzt ist alles oder was? Oder, muss ich was draus machen? Mach was draus, ein geflügeltes Wort, ne? Mach was draus. Wenn das Leben dir Zitronen schenkt, macht Limonade draus. Das sind super Sprüche, die kann man gebrauchen, wenn man richtig am Boden ist. Ne? Wenn Mist passiert, macht Dünger draus. Das hätte mir jemand mal in der Jugendzeit sagen sollen. Ich glaube, mit Dung hätten wir handeln können. Es ist, wie es ist. Mach was draus oder mach deins draus. Ich habe noch ein richtiges Krasses gefunden. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Du bist länger tot als lebendig, also mach was draus. Gibt auch christliche Sprüche, fand ich sehr schön. 5 Brote, 2 Fische, mach was draus. Und ich habe bei den Missionsschwestern gefunden, das war ein Kindernachmittag, du bist Christ, mach was draus. Und das sind ein paar Schildle, anderen Menschen zu helfen, im Zusammenleben, für die Natur. Und eins hat man freigelassen. Könnt ihr selber füllen. Meine Predigt von heute steht in den berühmten Abschiedsreden Jesu im Matthäusevangelium. Also nach seinem triumphalen Einzug in Jerusalem hält Jesus, ja, man nennt es Abschiedsreden, Gleichnisse. Da gibt es ein Gleichnis von einem Hochzeitsfest, wo wirklich ein großer König einlädt, dass dort Gäste kommen und sie sagen alle ab, ausnahmslos alle, dann werden eingeladen, wer da gefunden wird. Und die Voraussetzung bei diesem Zeugnis ist weiße Kleidung. Also die bekommen dort Dresscode, sage ich mal. Und einer schafft es, sich dort durchzumogeln. Einer hat es geschafft. Irgendwie, ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, wieder Seiteneingang, Toilettenfenster, ich weiß es nicht. Und als der König dort kommt und durch diesen Reihen schwadroniert und diesen einen Mann erkennt, wirft er ihn raus, weil er keine Kleidung anhat. Dann gibt es ein Gleichnis von 10 Brautjungfern. Ich glaube, ich habe da hier schon mal drüber gepredigt. Also 10 Mädels, die dort auf den Bräutigam warten, einschlafen dabei. Wir kennen die Geschichte. Hochschrecken, als er dann da ist. 5 haben die Lampe wieder an und 5 haben kein Öl mehr. Als sie dann endlich ihre Lampen in Gang hatten, hieß es, ich kenne euch nicht, ihr seid zu spät. Auch darum soll es mir heute nicht gehen. Es geht heute um ein Gleichnis, das Jesus erzählt auf die Frage der Jünger, wie wird es sein, Jesus, wenn du wiederkommst? Und das Gleichnis steht in Matthäus 25, wer mitlesen möchte, ab Vers 14. Bei mir steht eine Überschrift drüber, Hoffnung für alle, beauftragt zum Handeln. Es wird dann so sein, wie bei einem Mann, der vorhatte, ins Ausland zu reisen. Er rief all seine Verwalter zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Sie sollten während seiner Abwesenheit gut damit wirtschaften. Den einen gab er 5 Zentner Silberstücke, einem anderen 2 und dem dritten einen Zentner, jeden nach seiner Fähigkeit. Danach reiste er ab. Der Mann mit den 5 Zentnern Silberstücke machte sich sofort daran, mit dem Geld Geschäfte zu treiben und konnte so die Summe verdoppeln. Auch der Zweite, der die 2 Zentner bekommen hatte, verdiente 2 hinzu. Der Dritte aber vergrub den Zentner, den sein Herr ihm anvertraut hatte, an einem sicheren Ort. Nach langer Zeit kehrte der Herr von seiner Reise zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Der Mann, der 5 Zentner Silberstücke erhalten hatte, trat vor und übergab ihm 10 Zentner. Er sagte: Herr, 5 Zentner hast du mir gegeben, hier, ich habe 5 dazu verdient. Da lobte ihm sein Herr: Gut so, du bist ein tüchtiger und zuverlässiger Verwalter. In kleinen Dingen bist du treu gewesen, darum werde ich dir Großes anvertrauen. Komm zu meinem Fest und freue dich mit mir. Danach kam der Mann mit den 2 Zentnern. Er berichtete: Herr, ich habe den Betrag, den du mir gegeben hast, verdoppeln können. Da lobte ihn der Herr: Gut gemacht, du bist ein tüchtiger und zuverlässiger Verwalter. In kleinen Dingen bist du treu gewesen, darum werde ich dir Großes anvertrauen. Komm zu meinem Fest und freu dich mit mir. Bisher ist das doch ein schönes Zeugnis, oder? Ein sehr reicher Landmann verlässt sein Land, vertraut seinen Verwaltern dort richtig viel an. Hier wird von Zentnern berichtet. Ein Zentner, wie viel Kilo ungefähr? Also lasst mich nicht hängen. 50, genau. Zentner war doch für uns in der Jugend was auf dem Bau. Ein Zentner, wer konnte ein Zentner Zement auf der Schulter? Zentner, das klingt doch schon brutal. Zentner. Also wir waren in der Jugend immer so in der Lehrzeit, wer konnte das meiste auf die Schultern? Ich glaube heute, wer feiern. Ja, aber früher habe ich den Zentner oben gehabt. Ne? Der war auf der Schulter und dann hast du noch entspannt ausziehen wollen, dass ja jeder denkt, das ist schmerzhaft. Ne? Der Erste bekommt 5 Zentner Silber. 5 Zentner Silber, eine gewaltige Summe. 5 Zentner Silber. Und hier steht uns sofort... Sofort begann er, in der Elberfelder steht, sogleich an mit diesem Wirtschaften, mit diesem Geld zu wirtschaften. Er hat sofort angefangen, raus und jetzt geht's los. Respekt. Gehöre ich nicht dazu. Ich kategorisiere mich bei denen da ein, die 2 bekommen haben. 2 Zentner bekommen. Hier steht nicht sofort, ich weiß nicht, was da in der Zwischenzeit gemacht hat. Ich habe bei meiner Predigtvorbereitung gedacht, ja Jonas, du hast die 2 Zentner auch bekommen bei deiner Taufe und Bekehrung. Und es hat ziemlich lange gedauert, ehe der König damit angefangen hat zu wirtschaften. Aber auch der fängt an, mit diesen 2 Zentnern zu arbeiten und verdoppelt die Summe. Das Zeugnis berichtet davon, dass der Herr zurückkam und Bilanz gezogen wurde. Zu den beiden Ersten spricht der Herr: Gut so, ich grüße jetzt mal in der Mehrzahl, ihr seid tüchtige und zuverlässige Verwalter. In kleinen Dingen seid ihr treu gewesen, darum werde ich euch Großes anvertrauen. Kommt zu meinem Fest und freut euch mit mir. Ja, aber der eine hatte ja 5 und das sind 10. Und der andere hatte nur 2 und da wurden 4 draus. Und alle beide das gleiche Lob. Wir leben ja in einer absoluten Gesellschaft, wo nur Leistung zählt. Also ist ja da mit 5 und 10, ist ja besser wie der mit 4 und 2. Warum kriegen die den gleichen Lohn? Ich habe nicht lange überlegt, ich bin ja nur in einer größeren Firma tätig als Meister und ich habe zurzeit 19 Fertigungslinien zu betreuen. Bis zu 75 Männer und Frauen arbeiten da dran. Einer ist frisch ausgestiegen. Und ich habe mir überlegt, von meinen Mitarbeitern, da gibt es Mitarbeiter, die können von diesen 19 Fertigungslinien 10 Linien perfekt bedienen. Die haben 10 Linien drauf, die kann ich in 10 Linien herstecken. Ich weiß genau, wenn ich den dorthin tue und dorthin, da kommt genau, was ich will. Da gibt es aber auch Mitarbeiter, die schaffen 5 Linien. Also von den 19 Linien haben die 5 Linien drauf. Da können die wirklich, an 5 Linien kann ich die sofort hin und her schieben. Ich weiß, auf Anhieb kommt da die Stückzahl. Ich bin froh über beide. Ob die nur 10 drauf haben oder 5, ich freue mich über beide. Weil ich genau weiß, die machen das einwandfrei. Also egal, ob 5 oder 10 oder 5 Zentner oder 10 Zentner, die Mitarbeiter knien sich rein. Und das sieht der Herr, er freut sich über alle gleich. Oh, haben wir da einen Klick gehabt, hä? Bisher habe ich gesagt, das ist ein schönes Gleichnis. Aber da war ja noch einer, ne? Einer war ja noch da, ein Verwalter, der den einen Zentner bekommen hat. Da schreibt die Bibel, er vergrub den Zentner Silber an seinen sicheren Ort. Ich habe da gestern vom PC so ein Bild von mir gehabt, wo der eine mit der Schubkarre vorne so ein Staub dran, eine Lampe vorne dran und dann schafft er den Zentner irgendwo weg und verbüttelt das Ding und weg ist es. Ist auch nicht schlecht, ne? Kann ja nicht passieren. Ein Zentner bleibt ein Zentner. Hat es weitergesprungen? Genau. Es geht aber weiter. Wir lesen ab Vers 24. Schließlich kam der Diener, dem der Herr einen Zentner Silberstücke gegeben hatte und erklärte, ich kenne dich als strengen Herrn und dachte, du erntest, was andere gesät haben. Du nimmst dir, wofür du nichts getan hast. Aus Angst habe ich dein Geld sicher aufbewahrt. Hier hast du es wieder zurück. Zornig antwortete ihm darauf sein Herr, was bist du nur für ein böser und fauler Verwalter. Wenn du schon der Meinung bist, dass ich ernte, was andere gesät haben, und mir nehme, wofür ich nichts getan habe, hättest du mein Geld wenigstens bei einer Bank anlegen können, dann hätte ich immerhin noch Zinsen dafür bekommen. Nehmt ihm das Geld weg und gebt es dem, der die 10 Zentner hat. Denn wer viel hat, der bekommt noch mehr dazu. Ja, er wird mehr als genug haben. Wer aber nichts hat, dem wird das selbst noch das Wenige, das er hat, genommen. Und jetzt werft diesen Nichtsnutz hinaus in die tiefste Finsternis, wo es nur noch Heulen und ohnmächtiges Jammern gibt. Boah, das ist hart. Also ich hatte manchmal meine Probleme mit diesem einen Verwalter. Ist denn unser Herr nicht ein gütiger Gott? Ist er nicht lieb und mild? Warum hat er hier so ein Problem damit, dass er einen Zentner zurückbekommen hat, was er ausgegeben hat? Er hat ja nicht mal fair gemacht. Schauen wir uns das nochmal genau an. Bei der Rückkehr des Herrn ist die Reaktion der Knechte sehr unterschiedlich. Der Verwalter 1 sprach, Herr, 5 Zentner hast du mir gegeben. Hier, ich habe 5 dazu verdient. Der zweite Verwalter sagte, ich habe den Betrag, den du mir gegeben hast, verdoppeln können. Hier hast du das Doppelte zurück. Da strömt er schon aus jeder Pore Stolz über das, was die geleistet haben. Und wisst ihr, was wichtig ist? Das, was du mir gegeben hast, Herr, was du mir gegeben hast, das konnte ich verdoppeln. Die akzeptierten, dass Gott ihnen was gegeben hat und waren froh damit, dass sie das verdoppeln konnten. Also, der Chef kommt wieder irgendwann und ich bin froh, wenn ich ihm was weisen kann, was vorreichen kann. Ich weiß noch, als ich ein kleiner Steppke war, meine Mutter war unterwegs, wir waren 4 Rabauken zu Hause, ich war der Große, manchmal ist es nicht einfach, der Große zu sein, weil vom Großen wird ja viel verlangt, ne? Du bist der Große zu Hause. Ja? Und ich war froh, wenn ich meiner Mutter helfen konnte. Ich habe manchmal gewischt. Ja, ich habe gewischt. Ja. Und ich habe gebohrt. Und ich war froh, wenn meine Mutter zurückkam und sie hat sich drüber gefreut. Mensch, das hast du ja klasse gemacht. Also das wog bei mir so ab, ne? So, das, was ich am Anfang gesagt habe, den Mist, ne, den ich da fabriziert habe und das Gute, das hat sich manchmal so die Waage gehalten. Aber man war froh drüber, wenn man was machen konnte. Und das war bei diesen 2 Verwaltern auch so. Das, was du mir gegeben hast, das konnte ich verdoppeln. Hierher. Anders der Verwalter 3. Da geht es gar nicht darum, Herr, du hast mir was gegeben, davon hat er gar nicht gesprochen, sondern seine Antwort war gleich, ich kenne dich, in manchen Übersetzungen steht, ich kannte dich als harten Herrn. Ne, klick auch auf. Da kommt der Chef zurück und das Erste, was er von dem erfährt, der nichts geschafft hat, ich kenne dich als harten Herrn. Ist doch eigentlich nur Anklage. Und weil du so hart bist, schiebe ich gleich mal noch eins nach. Du erntest doch dort, wo du nichts siehst. Und nimmst dir weg, was dir gar nicht gehört. Alter Falter, was ist denn das für eine Anklage? Also irgendwas läuft hier verkehrt bei diesem einen Verwalter. Der ist weder dankbar dafür, dass er was bekommen hat, das Vertrauen des Herrn, dass er einen Zentner bekommen hat, oder ist ja manchmal Neid im Spiel. Ich habe nur einen bekommen. Der hat zwei und der hat vier und ich krieg einen. Mann, das gibt wirklich Leute, das gibt Christen, die haben ein Talent. Die können was, die können singen, 5 Instrumente mit verbundenen Augen. Die können predigen, die können das, aber ich, Herr, es gibt keine talentlosen Menschen in seinem Reich. Jetzt ist es aber mal angeklungen mit der Schöpfung, ne? Alles so wunderbar gemacht, alles fein und nichts ist doppelt, alles wunderbar. Und dann soll es talentlose Menschen geben, Christen geben, die zum Herrn kommen und nichts bekommen. Gut, ein Sitzplatz in der Gemeinde und wehe, der ist besetzt. Es gibt keine talentlosen Christen oder Christen, die vom Herrn keinen Zentner bekommen haben. Gut, die einen haben mehr Zentner, die können mehr tragen. Aber ich versichere euch, jeder hat Minimum einen Zentner vom Herrn bekommen. Glaubt ihr das? Minderwertig fühlen wir Menschen uns doch schnell, oder? Das geht ruckzuck. Aber wisst ihr, was ich auch festgestellt habe? Dass die mit der größten Klappe unterwegs sind, nach einer gewissen Weile hast du gesehen, opala, da zieht ja auch bloß eine hängerheiße Luft hinter sich her. Oder? Meistens war ich von Menschen beeindruckt, die am Anfang gar nicht so besonders aussahen und gar nicht so besonders laut daherkommen. Und wenn du da manchmal hinter die Fassade geguckt hast, da war viel mehr da. Im Stillen, im Verborgenen, viel mehr Power da, wo du gedacht hast, oh, hier muss ich die Ohren anlegen. Das ist aber gewaltig. Angst treibt diesen Verwalter an. Er hat Angst vor diesem harten Herrn. Und irgendwo hat er den Zentner ganz tief vergraben, weil er gedacht hat, oh, wenn ich da vielleicht noch was verliere, dann wird's richtig finster. Und ich kenne auch Christen, die da so unterwegs sind. Vorsicht, Gott. Ja, wir sollen Gott fürchten, schreibt die Bibel. Gehe ich sofort mit. Aber keine stoische Angst verbreiten vor Gott. Oh. Kennt ihr doch bestimmt auch, die da denken und unterwegs sind. Oh, da kriegst du noch richtig eine drüber von Gott, wenn du das nicht machst. Wie steht es mit euch? Wo ist denn euer Talent? Oh, warum guckt er mich jetzt nicht an? Es hat jeder ein Talent. Ich habe euch erzählt von meiner Arbeit. Ne? Ich habe Mitarbeiter, die schaffen mit Ach und Krach 2 Linien. Und selbst mit den 2 Linien tun die sich äußerst schwer. Aber ich weiß, an den 2 Linien geben die sich Mühe. Und die schaffen die Tagesstückzahl manchmal so mit Ach und Krach. Aber ich weiß, die sind ehrlich. Da ist jeder Arbeitstag ein Kampf. Weil es da weh tut und dort weh tut, dann werden die Finger abgeklebt mit Pflastern. Und Matthias, du kennst das noch. Ne? Und da ein Pflaster drüber, weil man dort immer drücken muss. Und aber ich weiß, die geben sich Mühe. Und ich bin über die das können, die da zwei Linien genauso froh wie über diese Superhelden, die 10 Linien bringen und noch nach Hause gehen mit Lidl auf den Lippen. Versteht ihr mich? Das ist die Wichtung Gottes. Wenn du nur ein Talent bekommen hast, dann sei froh drüber. Wirtschafte damit, was der Herr dir gegeben hat. Manche können predigen. Gut, schön, brauchen wir aber nicht nur. Wir brauchen auch andere in der Gemeinde, die ihren Dienst einbringen. Handwerklich. Gehen wir mal von der Gemeinde weg. Was können wir noch machen? Menschen helfen. Einfach so, ohne Gegenleistung. Leserbriefe schreiben, was weiß ich, darauf hinweisen, dass irgendwo hier was gewaltig schief läuft. Traktate verteilen ist wichtig. Sich als Christ zu outen, das ist ja für manche schon das Zentner der Herr zu tun. Ich bin ein Christ. In der Arbeit, Nachbarschaft, in der Stadt. Habe ich euch schon von meinen türkischen Mitarbeitern erzählt? Ich hoffe, ich habe es dir noch nicht erzählt. Ich habe einen Mitarbeiter, ein ganz netter, ich weiß nicht, ob du ihn noch kennst, der Cem, kennst du nicht mehr, nimmt seinen islamischen Glauben sehr, sehr ernst, muss ich sagen. Also da nimmt ihn sehr, sehr ernst. Und ich komme letztes Jahr mit ihm ins Gespräch, kurz vor Weihnachten, und da sagt er zu mir, Jonas, die Leute reden hier viel während der Arbeit. Ja, der Arztgebeugel aus Göschlein, der muss immer irgendwo gehen. Die reden viel, die reden, dass Geld zu wenig ist, die reden über den Lohn, die reden übers Essen, die reden übers Trinken, die reden übers Bier, die reden über Fernsehen und die schimpfen fast über alles. Upala, dachte ich, holla, du hast aber gut beobachtet. Wisst ihr, worüber die gar nicht reden, worüber die hier gar nicht reden? Über Gott. Damit hattet ihr ein Problem. Die Menschen hier auf Arbeit, 8 Stunden in einer Fertigungslinie, die reden über alles. Aber die reden nicht über Gott. Und das kennt er nicht. In der Türkei ist es ganz normal, dass Menschen sich über Gott unterhalten im Islam. In welcher Art und Weise auch immer mag dahingestellt sein, aber das hat mich irgendwo sprachlos gemacht. Wir leben wirklich in einer absolut säkulären Gesellschaft. Gott spielt hier keine Rolle mehr. Und dieser Mensch, dieser gläubige Muslim, hat damit ein Problem. Und da habe ich gedacht, ja, du hast recht, wir quatschen den ganzen Tag, die Menschen hier. Wir vielleicht mal mit eingenommen. Aber über Gott zu reden? Die Gefahr ist, dass es irgendwann so geht wie diesen da. Christ, oh, ist ja interessant, was macht man da so? Manchmal ist es aber auch nicht leicht. Ne? Die haben auf die Kanzeln immer leicht reden. Ihr müsst über Gott sprechen. Ne? Sprecht mal über Gott. Das ist manchmal so schwer. Das ist manchmal so schwer, dort irgendwo damit anzufangen. Geht mir es bloß so oder habt ihr auch damit ein Problem? Ich bin der Einzige hier. Na schön. Ah, zwei. Wir machen dann mal seelsorgerliches Gespräch. Sich nur Christ zu nennen und selbstgerecht zu leben, das ist gefährlich. Es gibt auch viele, die ich so kenne oder einige, die so ein bisschen überheblich unterwegs sind. Ich bin doch Christ, uns kann doch eh nichts. Wir sind dann hier weg. Diese böse Welt. Manche denken aber auch, gut, das ist wirklich ein harter Gott. Habe ich doch keine Chance. Ist doch eh alles sinnlos. Manche denken, oh, dieser Gott, 21. Jahrhundert, ist er vielleicht nicht mehr ganz so auf dem Laufenden. Irgendwo quatsche ich mich da schon durch. Ne? Irgendwo schaffe ich das. Das ist mit diesem Gleichnis nicht gemeint. Wir alle haben von Gott was empfangen. Egal wie schwer unser Zentner ist oder nicht. Aber wir müssen darüber einmal Rechenschaft geben, was wir mit unserem Leben als Christ gemacht haben. Glaubt ihr das? Das ist so. Wir müssen einmal Rechenschaft geben. Und dieser Dienst in unserem Herrn, da ist langer Atem gefragt. Da ist Ausdauer und Kraft gefragt. Er teilt jeden aus nach seiner Befähigung. Jedem. Wisst ihr, was mich hier ein bisschen entspannt hat? Der Vers 27, das sagt nämlich dieser König oder dieser Chef, hättest du mein Geld wenigstens zur Bank gebracht und dort angelegt, dann hätte ich wenigstens Zinsen dafür bekommen. Minimabel mehr. Kleines bisschen mehr. Vielleicht ein Zentner, 300 Gramm, was weiß ich, bei dem Zinssatz heutzutage. Aber selbst das hätte wahrscheinlich ausgereicht. Selbst das. Aber was heißt denn, den Zentner zur Bank zu bringen? Hallo, mitdenken. Ich muss aufstehen. Ich muss loslatschen. Und der Zentner ist nicht leicht. Aber zur Bank bringen. Versteht ihr mich? Am Ende, so hart es auch ist, ist bei diesen Endzeitreden, bei diesen drei Gleichnissen immer das Gleiche der Fall. Bei diesem, der sich dort eingeschlichen hat, in dieser Hochzeitsfeier steht, bindet ihn an Händen und Füßen und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Zu diesen fünf Jungfrauen, als sie dann hektisch ans Tor klopfen, weil sie mit rein wollen, weil sie irgendwas verpasst haben, wird gesagt, ich kenne euch nicht. Und zu diesen wird gesagt, zum Letzten, und jetzt werft diesen Nichtsnutz hinaus in die tiefste Finsternis, wo es nur noch Heulen und ohnmächtiges Jammern gibt. Das erzählt Jesus in diesen Gleichnissen. Und manchmal ertappe ich mich auch dabei, dass ich denke, Jonas, wird's reichen? Wir denken ja wirklich manchmal so, wird's reichen, was ich tue, was ich mache? Aus welchem Grund sind wir viel unterwegs und predigen in Gemeinden? Mache ich es, um mir einen Namen zu machen? Mache ich es, damit ich immer ausgelastet bin? Mache ich es, um mein Innerstes zu befriedigen? Jonas, du machst so viel für den Herrn, huhu! Oder warum mache ich das? Warum sitzt ihr heute Morgen hier? Nichts zu tun zu Hause? Wir sitzen doch hier und wir sind doch unterwegs zu einem Herrn, weil wir ihn im Herzen haben, oder? Weil wir glauben, dass es einen Gott gibt, oder? Und dieser Glaube lässt mich laufen. Dieser Glaube lässt mich tun. Manchmal mehr, ich gebe es zu, manchmal weniger, ich gebe es auch zu. Manchmal sagt meine Frau, Jonas, behalte deine Wochenende im Blick. Aber ich möchte für den Herrn etwas tun. Das ist manchmal in deinen Augen vielleicht so wenig, was du tust, und das wirkt so viel. Das wirkt so viel. Ein tröstendes Wort, zu sagen, ich bete für dein Problem. Ich nehme es mit nach Hause, ich gehe mit dir, ich denke an dich. Kann ich dir helfen? Oder einen Weg aufzeigen zu diesem Retter. Ich habe eine Mitarbeiterin, der ist voriges Jahr im Dezember, also schon 2021, der Sohn, tragischst ums Leben gekommen. Tragisch. Fünf junge Männer unterwegs und schweren Unfall. Und der Einzige, der dort ums Leben gekommen ist, ist der Sohn von meiner Mitarbeiterin. Und ich höre letzten Monaten immer von ihr, wir hatten ein schönes Leben, sagt sie. Wir hatten ein schönes Leben, es ist vorbei. Wir hatten ein schönes Leben. Und wisst ihr, wie schwer ich mich getan habe, dort mit Gott anzufangen? Weil du gar nicht weißt, wie komme ich denn jetzt mit Gott da ins Gespräch? Manchmal ist doch selbst in unserem Denken unser Gott zu klein, oder? Gegen diese Last, was manche Menschen tragen müssen. Und ich hatte jetzt ein Gespräch mit ihr und es hat mich wirklich hin und her gerissen. Wir haben diesen Gespräch, haben wir das Fabrikmäßige getan. Und dann habe ich am Ende zu ihr gesagt, ich muss dir das einfach sagen, ich habe das schon lange auf dem Herzen. Geh mit all deinem Schmerz zu Gott. Mehr kann ich dir nicht sagen, ich kann dir nicht helfen, ich kann dir nicht tun. Sie ist ungläubig, das hat sie mir auch bestätigt. Aber ich sage, das, was du durchmachst, das kann dir kein Mensch abnehmen. Geh mit deinen Schmerzen zu Gott. Und das hat sie sich angehört. Und ich hoffe, dass sie das macht. Ich hoffe, dass sie das macht. Wir müssen wuchern. Wir müssen hantieren mit dem, was Gott uns gemacht hat. Du bist nicht umsonst hier heute Morgen. Und dich hat Gott nicht umsonst zu sich gezogen, weil er gewusst hat, wenn ich den auf meiner Seite habe, wenn ich den, verzeiht den Begriff, in meiner Firma habe, dann kann er mir helfen, von mir zu berichten. Kennt ihr einen Herrn Baxter, Richard Baxter? Kennt ihr den? Das Thema gehe ich noch ein, ehe ich auf den Herrn Baxter komme. Wer hat davon letzte Woche was gehört? Das ist diese berühmte Weltuntergangsuhr. Als ich gestern über der Predigt saß, sie war eigentlich fertig, dann habe ich beim Predigen dran gedacht, das war letzte Woche in aller Munde, in den Medien. Die ist von 100 Sekunden vor Ende auf 90 Sekunden vorgerückt worden. Und ich saß gestern an meinem PC und dachte, eigentlich ist es verrückt. Selbst die Welt rechnet mit einem Ende. Nur noch 90 Sekunden bis zum Weltuntergang. Das Ding ist irgendwann in den 70er Jahren installiert worden und wird ab und zu zurückgestellt, wieder vorgestellt. Jetzt haben sie wieder um 10 Sekunden vorgestellt, also es sind noch 90 Sekunden bis zum Weltuntergang. Das ist schon in den 50er. Beim Koreakrieg haben sie das. Bitte?
Im Koreakrieg haben sie das Ding.
Richtig, genau. Ja. Und ich habe mir gestern gedacht, kurz bevor ich einen Urlaub habe auf Arbeit oder kurz bevor der Weihnachtsurlaub kommt, da war ich noch mal richtig modern. Da will ich noch auf Arbeit richtig alles was schaffen. Ne? Das muss noch werden. Das muss noch werden. Das muss noch werden. Da kann ich beruhigt in Urlaub gehen. Kennt ihr das? Oder bin ich bloß so bestrebt? Bestrebt nennen wir es. Ja, sehr schön. Oder kurz vorm Wochenende noch alles fertig machen, dass man beruhigt ins Wochenende gehen kann. Und das habe ich mir gestern gedacht. Selbst die Welt rechnet damit, dass es nicht mehr lange ist. Umso aktiver müssen wir werden. Also keine Angst, ihr braucht den Morgen auf der Straße rumzurennen. Ah, es geht alles vorbei, ich will ja keinen Untergang schüren. Ne? Aber nicht mal die Welt gibt dieser Welt eine große Zukunft. Umso aktiver müssen wir werden. Und darauf hinweisen, dass das Beste erst noch kommt. Und jetzt komme ich zum Herrn Baxter. Das ist der gute Herr. Lebte von 1615 bis 1691. Und von ihm muss ich euch noch eine kleine, schöne Geschichte erzählen. Vorlesen, klingt noch besser. Eine Zeit lang waren in England alle religiösen Zusammenkünfte außerhalb der Staatskirche verboten. Viele Prediger verkündigten damals Gottes Wort heimlich in Privathäusern oder im Freien. Zu ihnen gehörte auch Richard Baxter. Er hatte die Gewohnheit, seine Predigt bereits sehr früh am Morgen zu halten und den Ort schon am Abend vorher aufzusuchen. Einmal verirrte er sich im Dunkeln. Nach langer Suche gelangte er an ein Herrenhaus und wollte dort nach dem Weg fragen. Ein Diener meldete den achtbar aussehenden Fremden seinem Herrn. Da nahm Baxter in Augenschein und lud ihn ein, über Nacht zu bleiben. In der Unterhaltung war der Gastgeber bald beeindruckt von der hohen Bildung und dem Auftreten seines Gastes. Gern wollte er mehr über ihn erfahren und erkundigte sich, welchen Beruf er ausübte. Lächelnd antwortete Baxter: Ich bin Menschenfänger. Ein Menschenfänger sind Sie? Fragte der Hausherr. Da kommen Sie mir gerade recht. Sie sind der Mann, den ich brauche. Ich bin der Friedensrichter dieses Distrikts und habe soeben den Auftrag erhalten, einen gewissen Herrn Baxter festzunehmen, der morgen früh in diese Gegend eine illegale Versammlung anhalten soll. Kommen Sie also morgen mit mir, dann werden wir den Mann schnell fangen. Baxter willigte ein und so ritten sie früh am Morgen zu der verabredeten Stelle. Dort warteten schon eine beträchtliche Anzahl von Menschen vor dem Haus, in dem die Versammlung stattfinden sollte. Als die Leute aber die Kutsche des Friedensrichters erblickten, wurde ihnen die Sache zu unheimlich und sie wagten sich nicht in das Haus. Weil die Menschen zögerten, das Haus zu betreten, um mit ihrer Versammlung zu beginnen, meinte der Friedensrichter zu seinem Begleiter: Baxter wird wohl von meinem Auftrag Wind bekommen haben und sich nicht blicken lassen. Vielleicht sollten wir erst einmal weiterfahren, damit die Leute sich sicher fühlen. Bei ihrer Rückkehr standen die Menschen aber immer noch vor dem Haus. Der Friedensrichter ging davon aus, dass er den Gesuchten an diesem Tag nicht mehr fassen würde und sagte zu Baxter: Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie diesen Leuten eine Ansprache hielten, um sie zur Treue gegen die Obrigkeit aufzufordern. Baxter erwiderte: Da die Leute sich versammelt haben, um einen Gottesdienst zu halten, würden sie mit einer solchen Rede nicht zufrieden sein. Wenn Sie aber, Herr Friedensrichter, mit einem Gebet anfangen wollen, so werde ich sehen, was ich dann weiter zu sagen vermag. Antwortete der Richter, ich habe mein Gebetbuch nicht bei mir. Ich bin überzeugt, dass Sie imstande sind, sowohl mit den Leuten zu beten, als auch mit ihnen zu reden. Bitte fangen Sie nur an. Was konnte Baxter willkommener sein? Sie traten ins Haus und die Menge folgte. Baxter betete mit solcher Innigkeit, dass dem Richter, der neben ihm stand, die Tränen kamen. Und dann predigte er mit großem Glaubensmut. Anschließend gab Baxter sich dem Friedensrichter als der Mann zu erkennen, den er festnehmen wollte. Der Richter war aber von dem Gebet und der bibelnahen Predigt so tief beeindruckt und er wurde sehr nachdrücklich darüber. Später wurde er ein lebendiger Christ und ein Freund von Baxter. Sehr schöne Geschichte. Das wünsche ich uns, das wünsche ich mir, dass wir diesen Mut haben und vielleicht auch die Cleverness, von seinem Reich zu berichten. Glaubt mir, es gibt nichts, was die Menschen nötiger haben, als von Gott zu erfahren, gerade in unserer Zeit, gerade in unserem Land, wo eigentlich keiner mehr groß darüber Bescheid weiß. So, jetzt habe ich euch, ihr Freunde. Offenbarung 2,7, ihr hört und seht das. Wer Ohren hat, soll hören, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Ihr habt alle Ohren, habe ich gesehen. Und ihr habt alle gehört, was ich heute gesagt habe. Ohren auf und macht was draus. Amen. Du machst weiter? Singen wir ein Lied? Ich weiß nicht, ist was geplant? Ich will ja nicht euch aufzwingen. Aber wir könnten schon Lieder singen, oder? Nicht das von heute Morgen, es ist jetzt schon warm. Haben wir eins im Petto? Hast du eins geplant? Nö. Ich höre Liedwünsche. Aber dann singen wir es nochmal so mehrstimmig. Ja, das klingt nämlich richtig gut. Das geht durch und durch, oder? Gut. Machst du es Ende? Auch ich. Ich mach's Ende. Gut. Das ist doch fantastisch. Ich denke bei solchen Liedern mal an die Bibelstelle, wo geschrieben steht, dass einmal eine riesen Menschenmenge sein wird, aus allen Nationen, alle angetan mit weißen Kleidern. Stellt euch das mal vor, da sind wir dabei. Eine riesen Menschenmenge. Und dann werden wir ihn sehen. Ich glaube, wir werden dort jubeln, das kann man uns gar nicht vorstellen. Das ist doch fantastisch, was wir für eine Zukunft haben, oder? Ich möchte euch segnen für die kommende Woche. Ich bitte euch aufzustehen. Gut. Herr, ich danke dir für das Vorrecht, dass wir deine Kinder sind, dass wir jetzt schon zu deinem Volk gehören. Herr, gib uns Kraft und Mut und Zuversicht, Herr, dass wir mit diesen Talenten, mit diesen Zentnern, die du uns gegeben hast, damit wir damit wuchern können, Gutes tun können. Dass wir das vermehren können, dass wir ja, Menschen noch retten können für dein Reich. Herr, segne meine Geschwister in der kommenden Woche, Herr. Halte Unglück und Schmerz von uns fern, Herr. Geh du mit uns. Du lässt uns nicht allein, steht ein Weinwort, Herr. Lass uns spürbar nicht allein, Herr. Hilf uns, gib uns Kraft, erfrische unseren Glauben immer wieder neu, Herr. Und ich danke dir, dass du das tun wirst. Amen. Amen. Amen.